In Deutschland läuft aktuell die Fußball-Europameisterschaft und für die deutsche Mannschaft läuft es bisher recht gut. Man steht im Viertelfinale, aber gerade Europameisterschaften sind niemals nur ein Sportereignis. Gerade eben bei diesen Großturnieren wird mit Argusaugen darauf geschaut. Wie verhalten sich die Verbände, wie der DFB und wie die Mannschaft? Wie ist die Stimmung im Land? Kann in unserer aufgeheizten politischen Stimmung ein Sportereignis wie dieses überhaupt wieder zusammenführen? Wir bei Kontrafunk aktuell haben jetzt jemanden zu Gast, der sich auch beim Fußball für mehr interessiert als nur das sportliche Ergebnis. Er ist nämlich jemand, der auch nicht davor zurückschreckt, anzuecken und sich gesellschaftspolitisch zu äußern. Er ist Weltmeister von 1990, Fußballkommentator und auch Corona-Maßnahmenkritiker. Herzlich willkommen, Thomas Berthold.
Schönen guten Tag, Herr Danowski.
Mit was für Gefühlen blicken Sie denn aktuell auf die Europameisterschaft?
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, mit einem gewissen Abstand, da wir nicht mehr in Deutschland leben und ich jetzt auch schon ein bisschen älter bin, schaue ich mir so ein Spiel recht neutral an und erfreue mich am schönen Spiel und bin da weder emotional noch parteiisch. Ich habe ein Spiel live verfolgt in Stuttgart, das war das Spiel Deutschland gegen Ungarn, weil ich mir einfach mal ein Bild vor Ort machen wollte und muss sagen, die Gesamtstimmung war sehr schön. Also das Spiel lief, wie es eben lief, das haben Sie ja auch wahrscheinlich gesehen. Deutschland hat dann ein bisschen glücklich, aber doch verdient gewonnen. Und nach dem Spiel die Abläufe, also das Verlassen des Stadions, die Abgänge, die Flüsse der Menschenmassen, lief alles unproblematisch ab. Denn ich hatte im Vorfeld gelesen, dass es da doch in anderen Stadien beziehungsweise an anderen Standorten zu erheblichen Problemen kam mit dem Abtransport, mit der Bahn, mit den Abgängen vom Stadion und so weiter und so weiter. Von daher habe ich eigentlich ein positives Erlebnis gehabt in Stuttgart und kann von daher immer nur bedingt sagen, dass ich ab und zu mal ein Spiel schaue im Fernsehen, aber wie eben schon erwähnt, das recht emotionslos.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen, denn gerade die Emotion ist es ja, die nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Zuschauer eigentlich über das ganze Turnier im besten Falle irgendwie tragen soll oder eine positive Grundstimmung da sein soll. Jetzt muss ich persönlich sagen, ich war früher total fußballverrückt und für mich als Jugendlicher gab es eigentlich nichts Wichtigeres, ohne Übertreibung, als dass die deutsche Nationalmannschaft möglichst weit kommt in irgendeinem Großturnier. Das hat sich im Laufe der Jahre natürlich relativiert. Aber sehen Sie das auch bei Ihrem Umfeld oder bei weiten Teilen der deutschen Bevölkerung, mit denen Sie in Kontakt kommen, so, dass einfach so diese leichte Gleichgültigkeit bei Großturnieren oder bei Ereignissen, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft involviert ist, irgendwie Einzug gehalten hat?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das habe ich festgestellt in Gesprächen mit Freunden, Bekannten etc. Wenn wir über das Thema EM sprachen, dass da auch die meisten eigentlich schon gesagt haben, ja, dass die so ein bisschen Luft raus ist. Kann mir aber auch vorstellen, dass natürlich aufgrund des schlechten Abschneidens 2018 in Russland und auch 2022 in Katar die Gunst beim deutschen Fußballvolk etwas gelitten hat. Und die muss man sich eben auch wieder erarbeiten. Wenn sie nicht performen, da kann man nicht erwarten, dass dann die Fußballfreude trotzdem riesig ist und die Menschen das einfach zur Kenntnis nehmen, als ob nichts geschehen wäre. Ich denke schon, dass das Spuren hinterlassen hat. Das wird Jahre dauern und da muss man eben auch dann Ergebnisse erzielen beziehungsweise am besten Titel holen, um die Zuschauer wieder auf seine Seite zu ziehen. Aber Sie haben schon vollkommen recht. So in meinem Freundeskreis, die meisten, die sind eigentlich so von der Haltung so drauf wie Sie, die auch sagen, früher war ich wirklich verrückt, Wochenende Fußball geguckt oder im Stadion und was weiß ich alles. Das hat sich alles sehr, sehr abgekühlt.
Wer die aktuelle Politik in Deutschland kritisiert, der könnte vielleicht ein bisschen Sorge haben, je weiter die deutsche Nationalmannschaft beim Turnier kommt, umso positiver oder umso gleichgültiger der aktuellen politischen Lage gegenüber ist der normale Durchschnittsfan. Deswegen fragt man sich immer, inwieweit kann sowas dann ausgenutzt werden, politisch? Das werden wir sehen, wie das diesmal läuft, aber kommen wir da mal zu dem historischen Vergleich. Sie haben das ja 1990 mitbekommen. Inwieweit würden Sie denn sagen, hat das Auswirkungen gehabt, dass Deutschland Weltmeister wurde, auf die Einigung von 1990?
Also ich kann nur das beurteilen, als wir zurückkamen, am Frankfurter Flughafen gelandet sind. Da waren ja, ich weiß nicht, 1,5 Millionen Menschen waren ja zwischen Frankfurter Flughafen. Die standen auf der Autobahn bis in die Frankfurter Innenstadt. Da war ja eine Energie, eine Dynamik, eine Stimmung in diesem Land. Wir haben das ja aus unserem Trainingslager immer nur erfahren von Freunden und Verwandten, dass die Autokursus durch die Stadt fahren, dass Partys gemacht werden in Cafés und Restaurants, die Deutschlandfahne weht überall. ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit jetzt. Das waren einfach andere Zeiten. Ich glaube schon, dass natürlich die Historie eine Rolle gespielt hat, Wiedervereinigung, Nationalstolz. Und das kam eben alles zusammen mit dem guten Wetter auch noch. Schauen Sie mal das Wetter an, das ist ja auch noch ein Thema, ja. Geoengineering des Grüßen, das war auch bombastisch 1990 in Deutschland. Und von daher waren es eben andere Rahmenbedingungen, aber es gab eben eine andere Grundstimmung in diesem Land. Und die Grundstimmung hat sich natürlich drastisch verändert.
Lassen Sie mich das Thema der Grundstimmung, das Sie gerade angesprochen haben, auch noch aufgreifen. Wir vergleichen das jetzige Turnier, die EM, oftmals mit dem letzten Großturnier in Deutschland, der Weltmeisterschaft 2006. Ich weiß, das ist jetzt schon sehr häufig bemüht worden, aber sind wir nicht doch verpflichtet, diese Vergleiche nochmal zu ziehen? Denn gerade in dieser Zeit haben doch noch gewisse Dinge in Deutschland funktioniert, die wir jetzt massiv bemängeln, die den Bach runtergegangen sind. Also zum Beispiel die Deutsche Bahn ist noch gefahren. Wie sehen Sie das? Ist nicht gerade genau deswegen auch ein Vergleich mit dem letzten Großturnier zwingend?
Also erstmal rückblickend auf 2006 muss ich sagen, ich habe damals noch nicht so einen Blick auf die politische Landschaft gehabt wie jetzt. Was ich aber weiß noch, das habe ich in Erinnerung, 4 Wochen lang war Bombenwetter in Deutschland. Es gab weder da irgendwelche Wolkenbrüche noch, was weiß ich, Überschwemmungen. Und Sie haben natürlich recht, die Logistik, also die Transportinfrastruktur durch die Bahn, die hat funktioniert, so wie wir das vor 20 Jahren eben auch kannten. Die Stadtinfrastruktur ist heute auf jeden Fall mindestens genauso gut. Ich würde sogar sagen, die ist noch besser, aber die Logistik, die Infrastruktur, Transportinfrastruktur der Deutschen Bahn, die lässt ja schon seit Jahren zu wünschen übrig. Also dieses Unternehmen wurde ja sowas von an die Wand gefahren. Da muss man sich eben auch mal die Frage stellen, der Hauptgesellschafter dieser AG ist ja der Staat und in jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen würden da Köpfe rollen. Und ich frage mich eben auch, wie kann ein solches Unternehmen, was ja mehr oder weniger Monopol hat in Deutschland, wie kann ein solches Unternehmen immer teurer werden und immer schlechter performen? Also Management, Aufsichtsrat etc., politische Vernetzung, das gehört alles auf den Prüfstand, aber das wird nicht geschehen, weil ja in diesem Land generell nichts auf den Prüfstand kommt.
Nähern wir uns langsam mal so ein bisschen den Mannschaften, die bei der EM sind, aber nicht nur sportlich, sondern auch vom ganzen Drumherum. Man hat immer das Gefühl, das ist alles sehr, sehr abgeschirmt und man fragt sich, haben die überhaupt den Kontakt zur Basis noch? Also kommen die überhaupt noch auf den Gedanken, wir spielen da für unsere Leute? Was geht da in einem Spieler vor und wie sehen Sie die Entwicklung aus den letzten Jahren, was so die Nähe angeht?
Es erscheint so, es wirkt so auf mich, dass es teilweise schon so bei dem einen oder anderen rüberkommt. Auch glaubwürdig, wenn er vor der Kamera steht, dass das eine Rolle spielt. Ja. Ob es bei allen der Fall ist, kann ich jetzt erstmal nicht beurteilen, aber stelle ich mal in Frage. Aber die sogenannte Entfremdung vom Fan, die hat ja schon viel länger stattgefunden. Also ich würde mal sagen, das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Vielleicht hat er den Höhepunkt nach dem Gewinn der WM in Brasilien, wo diese Abschotterei, kein öffentliches Training etc. anfing, wo man von La Mannschaft, die Mannschaft, ich habe ja damals so einen Werbeslogan sprach, wo ich mir auch manchmal die Frage gestellt habe, oh Leute, ich habe da ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Und irgendwann kommt der Bumerang zurück. Und ich denke einfach, dass die Menschen, die Fans schon ein Gespür dafür haben, wenn es eben kein öffentliches Training gibt und die Beziehung, die Verbindung eben verloren geht. Und man hat natürlich krampfhaft jetzt vom DFB versucht, nach diesem Desaster da in Katar und in Russland wieder eine Brücke zu bauen mit öffentlichem Training, mit mehr Zugänglichkeit etc. Ich frage mich auch für die Journalie zum Beispiel, ich meine, das war ja bei uns schon alles noch viel locker, ja. Da konnten sie zum Training zuschauen. Heute gibt es ja nur noch gewisse Zeiten, die vergeben werden. Und da müssen die erstmal aufbauen. Nach 10 Minuten können sie wieder alles abbauen. Da frage ich mich immer, was soll dann für ein Content entstehen, wenn ich dann 25 Mann beim Dehnen oder beim Warmmachen sehe? Was soll ich denn darüber schreiben? Wissen Sie, was ich meine? Das gab es ja früher in der Form gar nicht. Da gab es eine andere Beziehung zu den Medien, zu den Journalisten. Es war alles offen. Und vor 10 Jahren fing eben diese Isolierung an. Und jetzt mittlerweile hat man erkannt, dass natürlich da der Bumerang zurückkam, weil es gab eben nach den schlechten Abschneiden auch eine Entfremdung zu dieser Mannschaft. Und das wird Zeit brauchen. Und wie ich schon gesagt habe, man muss eben auch Ergebnisse liefern, um eben das Herz und den deutschen Fußballfan wieder zurückzuerobern.
Kommen wir auch mal zu einem Thema, das Ihnen auch nicht fremd sein dürfte, denn Sie haben auch immer lautstark Ihre Meinung kundgetan und sind, wenn es nötig war oder Sie es für nötig gehalten haben, auch gerne mal angeeckt, haben sich auch mal mit Trainern angelegt und so weiter. Wie sehen Sie denn die Spieler heutzutage? Also gibt es da noch Charakterköpfe? Gibt es noch Meinungsstarke? Oder sind das häufig alles stromlinienförmige Marketingprodukte, die Spieler?
Also ich will mal zurückblickend zu unserer Zeit noch was sagen. Es gab natürlich eine andere Medienlandschaft. Mittlerweile hat die sich ja, ich würde mal sagen, Faktor 10 ja, multipliziert. Auch eine andere Qualität der sogenannten Sportjournalisten. Es gab auch Tabuthemen. Aber ich kann Ihnen auch eins sagen, dass in der Fußballwelt, ob das jetzt die Vereine sind oder die Verbände sind, der sogenannte mündige Spieler, den sieht man ganz gern bis zu einem gewissen Punkt und dann aber auch nicht. Also man sagt ja immer, wir brauchen Persönlichkeiten und die Mannschaft braucht Persönlichkeiten und die müssen sich entwickeln, die Persönlichkeiten, bla bla bla. Kann Ihnen aber aus meiner Erfahrung auch sagen, wenn es dann schon Diskussionen gab zu diversen Themen im Verein oder auch im Verband DFB, hatte ich immer das Gefühl, ja, das sind alles so Worthülsen und Spruchblasen. Aber in der Realwelt will man eigentlich einen, der spielt und seinen Mund hält. So ist das. Und heute kommt dazu, dass natürlich durch das viele Geld, Kapital auch und die Gehälter der Spieler, dass die auf dem Niveau spielen, jetzt Einzelunternehmen sind mit PR-Beratern und da geht es ums Image. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unzensiert zum Beispiel auch ein Verein dem Arbeitnehmer erlaubt, da unzensiert irgendwo ein Interview. Alles wird zensiert und abgesprochen und dann freigegeben. So wie das früher der Fall war, wissen Sie, dass es da eben eine PK gab oder es gab eben Pressetermine. Man hat da gesprochen, so tit a tit. Und da wurde das eben dann geschrieben, ohne dass es gegengelesen wurde, weder von Spielern noch von Vereinen. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Heute wird ja alles gegengelesen. Und ohne Gegenlesen und ohne Freigabe passiert gar nichts mehr. Und was ist das Ergebnis? Diese Gespräche, die Inhalte oder auch das Gedruckte, da können Sie eigentlich den Kopf wegnehmen, weil inhaltlich ist es immer das Gleiche, mehr oder weniger.
Lassen Sie uns noch über ein Thema sprechen, das den Fußball möglicherweise in seinen Grundfesten nicht erschüttern, aber auf jeden Fall verändern und präzisieren wird, nämlich den Videobeweis. Es wird groß diskutiert, auch beim letzten Spiel von Deutschland hat es ihn gegeben. Ein Däne war mit seiner Fußspitze hauchzart im Abseits und deswegen wurde den Dänen ein Tor aberkannt. Glück für Deutschland. Andere wiederum sagen, das war gerecht, weil Deutschland war die bessere Mannschaft. Das ist schon okay so. Was sagen Sie zum Videobeweis und zum Fußball?
Ja, die Technokratie hat natürlich jetzt Überhand genommen. Es ist ja generell so, dass bei Toren, die entstehen, kontrolliert wird. Da muss ich Ihnen sagen, wenn die Fußspitze eben von mir aus dann über diesem Strich war, dann ist das legitim. Was ich aber nicht verstehen kann, und das ist auch nicht produktiv, beziehungsweise das ist auch nicht im Sinn des Fußballs, dass ein Spieler, der im Strafraum sich bewegt oder leicht hochspringt oder sich leicht wegdreht, wenn da die Hand in der natürlichen Bewegung nicht zum Ball geht und dann wie im Deutschlandspiel ganz leicht mit der Fingerkuppe den Ball touchiert, dass dann Elfmeter gepfiffen wird. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da sollten sich alle mal an den Tisch setzen, weil das kann nicht im Sinn des Fußballs sein, dass durch solche Entscheidungen dann das Spiel entschieden wird. Ich finde einfach, man muss bei den Vorgaben, es gibt ja nur zwei große Institutionen, das ist die FIFA und die UEFA, denen muss man einfach sagen, Leute, ihr müsst die Handspielentscheidungen, die müssen überarbeitet werden. Wenn die Hand aktiv Richtung Ball geht, dann ist das zu pfeifen. Das war ja früher auch der Fall, da gibt es einen Elfmeter. Wenn aber die Hand nicht proaktiv zum Ball geht und der Spieler eben springt, sich wegdreht, das teilweise gar nicht sehen kann und dann der Ball die Hand berührt, dann sollte einfach davon abgesehen werden, Elfmeter zu pfeifen. Dann ist es eben, wie gesagt, eine Berührung, aber keine proaktive Handbewegung. Und das sind Themen, die muss die UEFA und die FIFA eben intern in ihren Gremien, mit ihren technischen Ausschüssen mal diskutieren. Aber ich persönlich muss Ihnen sagen, finde ich es einfach im Sinn des Fußballs gut, wenn man das modifiziert und da eine gewisse Schärfe rausnimmt.
Jetzt zum Abschluss noch ganz kurz Ihre sportliche Einschätzung. Sind Sie bisher ganz zufrieden mit dem Turnier und vor allem Ihrer Meinung nach, wie wird es weitergehen? Eine kleine sportliche Vorausanalyse bitte.
Ich muss sagen, für mich, der so ein Spiel ein bisschen anders sieht als vielleicht der normale Fußballfan, gab es bisher keine riesigen Überraschungen. Und ich denke mal, dass der Top-Favorit für mich jetzt nach wie vor Spanien ist. Die haben für mich bis jetzt den allerbesten Eindruck gemacht. Die spielen jetzt gegen Deutschland am Freitag. Da hat Deutschland erstmal nichts zu verlieren, weil Deutschland wird der Underdog sein. Spanien ist der Favorit. Und sonst, Schiedsrichter, finde ich, machen einen guten Job. Die haben das eigentlich schon im Großen und Ganzen alles sehr im Griff, ohne groß da permanent vor den Bildschirmen zu stehen, außerhalb des Spielfelds. Die Stimmungen in den Stadien sind auch sehr gut. Das Wetter lässt zu wünschen übrig. Es gibt viele interessante junge Spieler. Da hat Spanien auch wieder ein, zwei dabei. Man muss sich mal vorstellen, der eine, Jamal, ist nicht mal 17 und spielt schon so ein Turnier und auch mit dieser körperlichen Präsenz. Das ist schon sehr beeindruckend. Es gibt wahrscheinlich alle 100 Jahre
Die Fußball-EM in Deutschland hält Fußball-Europa aber auch so ein bisschen die Gesellschaft in Atem. Über die Ereignisse auf und neben dem Platz sprach ich mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler und Weltmeister von 1990, Thomas Berthold. Herr Berthold, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, alles Gute.